Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe ein Bild mitgebracht aus einer Katakombe in Rom. Da haben die frühen Christen ihre Toten begraben. Und da finden sich einige Bilder vom Brotbrechen, also vom Abendmahl. Links sitzt der, der das Abendmahl austeilt, mit den ausgestreckten Armen. Die anderen miteinander am Tisch. Vor ihnen auf dem Tisch stehen auch Gaben und ein Krug mit was zu trinken. Hinten sind Körbe mit Essen vermutlich. Harmonisches Bild, oder? Das Abendmahl, das Zeichen der Gemeinschaft der Christen miteinander und natürlich mit ihrem Herrn, ihrem auferstandenen Herrn. Das Mahl der Gemeinschaft. Um nichts in der Kirchengeschichte hat es so viel Streit gegeben wie um das Mahl der Gemeinschaft. Schon im Mittelalter sind zwei große Abendmahlstreite überliefert. In der Reformationszeit haben sich am Abendmahl die zwei großen Zweige der Reformation, der lutherische und der reformierte, geteilt, zerstritten, sodass sie sich eigentlich das Christsein abgesprochen haben gegenseitig. Erst seit knapp 50 Jahren, fast genau 50 Jahren, 16. März 1973, haben die Reformierten und die lutherischen Kirchen in der Leuenberger Konkordie gesagt, nein, wir erkennen uns gegenseitig als Kirchen an und wir können miteinander Abendmahl feiern. Seit knapp 50 Jahren erst. Und mit der römisch-katholischen Kirche gibt es leider bis heute keine Abendmahlsgemeinschaft von den evangelischen Kirchen. Liegt allerdings mehr am Amtsverständnis als am Abendmahlsverständnis. Man redet auch verschieden davon. In der katholischen Kirche heißt es Eucharistie oder Kommunion oder die Messe. Die evangelischen sagen Abendmahl oder Herrenmahl. In manchen Gemeinden spricht man auch vom Brotbrechen. So ist das Thema ein Streitthema bis heute. Begonnen hat es ja alles mit Jesus. Und wenn man genau in die Evangelien guckt, auch da haben sie schon beim Abendmahl ein bisschen gestritten wohl. Am letzten Abend vor der Kreuzigung hat er mit seinen Jüngern gefeiert und hat ihnen gesagt, das tut auch in Zukunft zur Erinnerung an mich. Die Apostelgeschichte legt nahe, dass die ersten Christen in Jerusalem das im Prinzip täglich gemacht haben. Sie trafen sich täglich, waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und da dort in den Häusern und hielten die Mahlzeit mit Freuden und lauterem Herzen, steht in Apostelgeschichte 2. Später in der Apostelgeschichte lesen wir, Paulus ist in Troas und dann steht da am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus. Wir waren versammelt, das Brot zu brechen am ersten Tag der Woche. Erster Tag der Woche, Sonntag. Warum am Sonntag? Der Tag der Auferstehung. Die Gemeinde versammelte sich am Tag des Herrn, am Tag der Auferstehung. Sonntagmorgen ging ja noch nicht. War ja kein Feiertag, also haben sie sich abends getroffen zum Brotbrechen. Und so war es wohl auch in Korinth. Die Stadt Korinth, die ist ausgezeichnet durch ihre Lage. Ich habe eine Karte mitgebracht. Der Isthmus, diese Landenge, das ist die Lage von Korinth. Die südliche Halbinsel heißt Peloponnes. Ein großes Gebiet und wer von der Peloponnes ins restliche Griechenland oder andersrum Waren transportiert, kommt durch Korinth. Und quer dazu ist da eben durch die Landenge eine Abkürzung. Hier unten im Süden rum ist es gefährlich für die Schiffe. Aber wenn man hier durchfahren könnte, seit 1800 irgendwas gibt es da auch tatsächlich eine Verbindung. Die zweite Karte bitte. den Kanal von Korinth. In der Antike haben sie tatsächlich Schiffe über diese Landenge, 6,5 Kilometer oder so, auf Rädern rübergezogen. Das heißt, das war eine Kreuzung von zwei ganz wichtigen Handelswegen. Und an so einer Stelle kann man gut Geld verdienen. Es gab viele reiche Händler in Korinth. Und wo es sowas zu arbeiten gibt und wo es Geld zu verdienen gibt, da gibt es auch viele Arme, die kommen und auch was davon abhaben wollen und die Drecksarbeit erledigen. Und natürlich die Reichen damals, die hatten auch ihre Sklaven. Und so war Korinth eine Stadt, die so vielfältig war wie wenig andere in der Antike. Paulus kam wohl zuerst 49 oder 50 nach Christus nach Korinth und blieb anderthalb Jahre dort. Predigte zuerst in der Synagoge. Er wollte erst seine Landsleute, seine Mitgeschwister, jüdischen Geschwister erreichen. Aber irgendwann war er dort nicht mehr erwünscht und hat dann in einem Privathaus gepredigt und dort hat sich eine kleine Gemeinde gebildet. Nach anderthalb Jahren zog er weiter. Ein Weilchen später kam ein anderer Christ, Apollos, und der setzte die Arbeit fort. Ungefähr drei Jahre später hat Paulus diverse Sachen gehört von seiner Gemeinde in Korinth und musste da mal ein bisschen für Klarheit sorgen. Und so entstand der erste Korintherbrief, um den es heute und die nächsten Male geht. Ungefähr 54, 55 nach Christus, wo er viele Missstände oder Dinge anspricht, die er einfach mal ansprechen wollte und gerade rücken. Und eins davon ist das Abendmahl. Schon damals hatten sie Streit beim Abendmahl. Sicher hat Paulus selbst eingeführt, dass die Gemeinde das regelmäßig miteinander feiert. Das war also von Anfang an wichtig. Sonntagabends Brot brechen vermutlich. Der Streit hing damit zusammen, wie vielfältig die Gemeinde war, weil diese ganze Bandbreite von Menschen, die es in Korinth gab, gab es auch in der Gemeinde. Es gab die Reichen und es gab die Armen und es gab die Sklaven. Und wenn man sich dann traf, sonntagabends zum Brotbrechen, waren die Reichen zuerst da und haben sich, man feierte damals noch richtig mit Essen, die haben sich ordentlich was mitgebracht und schön gefeiert. Die Armen mussten länger arbeiten, kamen später. Die Sklaven kamen sicher als Letzte, mussten noch ihren Herren servieren und abspülen und was weiß ich. Die durften sicher erst gehen, wenn wirklich alles erledigt war. Und dann konnten sie noch dort ihren Kantenbrot essen, den sie sich mitgebracht haben. Das war frustrierend für sie. Die anderen haben groß gefeiert, sie kommen zuletzt und haben fast nichts mehr. In diese Situation schreibt Paulus der Gemeinde Folgendes. Ich lese den Text. Aber da ist noch eine Sache, zu der ich euch Anweisungen geben muss. Dabei kann ich euch nicht loben. Denn ihr kommt nicht so zusammen, dass es gut für die Gemeinde ist. Vielmehr schadet es ihr. Wenn ihr zusammenkommt, hat das nichts zu tun mit dem vom Herrn eingesetzten Mahl. Denn wenn es ans Essen geht, hält jeder sein eigenes Mahl. Und so ist der eine hungrig, der andere aber betrunken. Habt ihr etwa keine Häuser, in denen ihr essen und trinken könnt? Oder missachtet ihr die Gemeinde Gottes? Und wollt die herabsetzen, die nichts haben? Was soll ich zu euch sagen? Soll ich euch davon etwa noch loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen, und die habe ich an euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot, er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Dies gilt so lange, bis er wiederkommt. Wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, muss wissen, er macht sich schuldig am Leib und Blut, am Blut des Herrn. Jeder Mensch soll das für sich selbst überprüfen. Erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn bei diesem Essen und Trinken geht es um den Leib des Herrn. Wer das nicht beachtet, spricht sich beim Essen und Trinken selbst das Urteil. Das ist auch der Grund, warum es bei euch so viele Schwache und Kranke gibt. Ja, manche sind sogar schon gestorben. Würden wir uns selbst richtig prüfen, dann müsste der Herr nicht über uns richten. Sein Urteil dient dazu, uns zurechtzuweisen. Damit verhindert ihr, dass wir zusammen mit dieser Welt endgültig verurteilt werden. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, gebe ich euch die Anweisung, wartet aufeinander, wenn ihr zum Essen zusammenkommt. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen. Dann kann eure Zusammenkunft nicht zu eurer Verurteilung führen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Paulus geht hier auf konkrete Missstände ein. Das ist keine komplette Theologie des Abendmahls. Er geht auf ein akutes Problem ein. Im ersten Abschnitt beschreibt er das Problem. Im zweiten geht er nochmal auf das Grundsätzliche, wozu ist das Abendmahl eigentlich da? Und im dritten trifft er eine pragmatische Regelung. Wartet aufeinander, denn beim Abendmahl geht es um die Gemeinschaft. Und wenn ihr so hungrig seid, dass ihr nicht mehr warten könnt, esst euch bitte zu Hause satt, damit die Armen nicht beschämt werden. Meine Frau fiel auf, Paulus schreibt gar nicht und teilt gefälligst miteinander. Finde ich interessant, warum nicht? Ich denke, Paulus sagt sich, und wenn sie aufeinander warten, dann merken sie ja selber, das stimmt was nicht. Der eine hat einen Berg von Essen vor sich, der andere hat ein Kantenbrot. Da passt doch was nicht. Da schiebt man doch von alleine noch einen Schnitzel rüber, oder? Also, ich glaube, Paulus will keine Vorschriften machen, sondern er sagt, ihr werdet das schon merken. Heute haben wir diese Probleme beim Abendmahl nicht mehr. Wir haben es reduziert auf ein bisschen Brot und einen Schluck Traubensaft für jeden. Da kommt kein Neid auf. Und keiner ist betrunken. Trotzdem hat uns Paulus in dem Abschnitt noch was zu sagen, weil er ja nicht nur aufs akute Problem eingeht, sondern auch nochmal grundsätzlich sagt, worum geht's eigentlich. Er zitiert dabei den alten Text zum letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat, bevor er gestorben ist. Fast wörtlich gleich steht es auch bei Matthäus, Markus und Lukas. Darauf geht unser Abendmahl zurück. Darum geht's. Ich komme also nochmal zurück zum mittleren Abschnitt und will drei Aufforderungen rausgreifen. Erinnert euch, prüft euch und freut euch. Erstens, erinnert euch. Das Abendmahl dient zuerst und vor allem der Erinnerung. Tut dies zu meinem Gedächtnis, zur Erinnerung an mich, heißt es zweimal in diesem Text. Brot und Wein stehen für Leib und Blut Jesu. Sie erinnern uns daran, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Das ist die Grundlage und an die sollen wir Christen uns immer, immer wieder erinnern. Als Jesus als Mensch auf der Erde lebte, hat er viel Gutes getan. Davon erzählt, wie Gott ist. Hat den Menschen gezeigt, wie Gott ist, indem er ein Gutes getan hat. Er hat so vorbildlich gelebt, dass es bis heute eine Inspiration ist. und so schlaue Dinge gesagt, dass sich heute, bis heute schlaue Menschen darüber Gedanken machen. Aber als Wesentliches für sein Leben hat er selber formuliert, der Menschensohn, also er selbst, ist gekommen, dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und das hat er gemacht, als er am Kreuz starb. Dort hat er für unsere Schuld bezahlt, damit wir Vergebung bekommen können. Und daran sollen wir uns immer wieder erinnern. Wir können zu Gott kommen, weil er für unsere Schuld bezahlt hat. Und wir können zu Gott kommen, nur deswegen, weil er bezahlt hat. Aus keinem anderen Grund. An seinem Sterben am Kreuz erkennen wir, wer wir vor Gott sind. Nämlich Sünder, die Erlösung brauchen. Und wir erkennen, wer wir für Gott sind. Nämlich seine geliebten Kinder, für die er sein Leben gibt. Damit sie zu ihm kommen können. Die ihm so wichtig sind. Das ist die Grundlage. Und die sollen wir schmecken und fühlen. Dazu gibt es das Abendmahl. Das Abendmahl ist eine besondere Art der Erinnerung. Wir kennen das alle, wenn uns mal ein Geruch anfliegt, der irgendwie aus der Vergangenheit kommt. Oder dann kommen doch gleich auch so Erinnerungen oder irgendein Lied, das man früher mal gehört hat und dann plötzlich ist es wieder da, wie das früher war. Sinnliche Erinnerungen und das Abendmahl, klar, damals waren wir nicht dabei, aber das soll auch eine sinnliche Erinnerung sein, eine, die mehr ist als nur irgendwie denkt mal dran, sondern in Psalm 34 heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. So wie Brot und Wein mit uns eins werden, wenn wir es aufnehmen, so will Jesus selbst mit uns eins werden. In dieser Leuenberger Konkordie, die ich vorhin genannt habe, da heißt es, im Abendmahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes Wort mit Brot und Wein. Er gewährt uns dadurch Vergebung der Sünden und befreit uns zu einem neuen Leben aus Glauben. Er lässt uns neu erfahren, dass wir Glieder an seinem Leibe sind. Er stärkt uns zum Dienst an den Menschen. Wenn wir das Abendmahl feiern, verkündigen wir den Tod Christi, durch den Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Wenn du also nachher zum Abendmahl gehst und Brot und Saft auf deiner Zunge spürst, dann soll dir das sagen, du bist von Gott so geliebt, dass er sein Leben für dich gab. Und übrigens, dein Bruder, deine Schwester neben dir auch. Deswegen schafft es mal Gemeinschaft miteinander. Wir sind verbunden mit unserem Herrn und miteinander. Also, erstens, erinnert euch. Zweitens, prüft euch. Dieser Abschnitt über das Abendmahl von Paulus, der hat auch einen ernsten Ton. Wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, muss wissen, er macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Was heißt würdig? Wenn jemand, ich habe überlegt, wo kommt das bei uns im Alltag vor? Zum Beispiel, wenn jemand irgendwas gewinnt, dann fragen wir manchmal, ist das ein würdiger Sieger? Hat der das verdient? Und passt das zu dem, wie er sich verhalten hat? Einer Sache würdig zu sein, das heißt doch irgendwie, man passt zu ihr. Man verhält sich angemessen zu dem. Unser Verhalten soll zu dem passen, was das Abendmahl bedeutet. Wenn jemand die Gemeinschaft mit Gott feiern will, und die Mitchristen beschämt oder sogar verachtet, dann passt es nicht. dazu, dass Jesus auch für den sein Leben gelassen hat und dass Jesus für uns das Leben gelassen hat. Hier in dem Abschnitt geht es vor allem um das Miteinander. Ein paar Sätze vorher im 1. Korintherbrief, da schreibt Paulus was zu den Christen, die weiterhin in die Tempel von den griechischen Göttern gehen. Und das nimmt Paulus auch Bezug aufs Abendmahl und sagt, im Abendmahl habt ihr Teil an Leib und Blut Christi. Ihr sitzt am Tisch an Christus und habt Gemeinschaft mit ihm. Und dann geht ihr hin und setzt euch im Tempel von Aphrodite oder wem an den Tisch und habt dort Gemeinschaft. Das passt doch nicht zueinander. Wie passt man an den Tisch Jesu? Kann man würdig sein, von Jesus zum Essen eingeladen zu werden? Ich glaube, die Jünger am ersten Abendmahlstisch waren es nicht. Ich bin es auch nicht. Ich bin auf einen schönen Satz gestoßen. Würdig zu kommen ist, wer sich unwürdig weiß und fühlt. Jesus lädt Sünder ein. Mehr werden wir nie werden als geliebte, gerechtfertigte Sünder. Und als solche dürfen wir kommen. Aber wenn ich wo eingeladen bin, dann gucke ich schon noch mal, ob ich ordentlich angezogen bin und bemühe mich, das mit Messer und Gabel gut hinzukriegen. Das heißt, ich gucke, was in meinem Leben passt jetzt nicht zu diesem Anlass. Und so mache ich es am Tisch des Herrn auch, dass ich mich fragen kann, lebe ich so, dass es passt zu dem, dass Jesus für mich sein Leben gegeben hat? Natürlich, an sich werde ich nie würdig sein. Und wo soll ich hingehen mit dem, was nicht passt? Wo bekomme ich Vergebung? Nur bei Jesus. Natürlich, dann gehe ich damit zu ihm und sage, hier, nimm das bitte von mir. Das kann man auch vom Zeugen tun, der einem dann zuspricht, Gott vergibt dir, kann man auch so. Das Abendmahl ist mehr als eine symbolische Veranstaltung. Es ist eine leibliche, eine sinnliche Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Die Leuenberger Konkordie sagt dazu, wir bekennen die Gegenwart des auferstandenen Herrn unter uns. Zu dem kommen wir. Und dann schreibt Paulus, jeder soll sich selbst prüfen und erst dann vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wichtig finde ich hier auch noch, jeder prüfe sich selbst. Für die Gemeindeleitung mag was anderes gelten, bin ich nicht zuständig, aber ich als Gemeindeglied habe nicht die Aufgabe, die anderen zu prüfen, ob sie denn das Abendmahl würdig feiern. Ich habe mit meinen eigenen Sünden genug zu tun. Und vielen habe ich mich arrangiert und merke sie oft gar nicht. Sowas wie Hochmut und Lieblosigkeit und so kann man gut mit leben, gell? Der Psalmist betet, wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Wir können und werden nicht alles irgendwie in Ordnung bringen. Wir kommen als Sünder und das ist genau richtig so. Jesus lädt Sünder ein. Und zuletzt, drittens, freut euch. Bis jetzt könnte das Abendmahl nach einer ernsten Angelegenheit klingen. Erinnert an das Sterben von Jesus. Man soll sich prüfen, ob man sich angemessen verhält. So ernst habe ich das Abendmahl als in meiner Jugendzeit tatsächlich erlebt. Da ist man irgendwie ganz gesammelt nach dem Gottesdienst ab und zu mal dahingegangen. Aber ich glaube, da fehlt was. Das Abendmahl hat auch einen freudigen Ton. Nicht nur, dass Gott durch das Sterben Jesu ja was Neues schafft, dass er sich mit uns verbündet. Da heißt es, das Testament, der neue Bund in meinem Blut. Er stellt sich auf unsere Seite. Nicht nur Jesus lädt uns ein an seinen Tisch. Und die Tischgesellschaften von Jesus, die waren legendär. Die Pharisäer sagten, das ist ein Fresser und Weinsäufer, so wie der sich verhält. Das muss fröhlich zugegangen sein. Das Abendmahl ist auch ein Versprechen, eine Verheißung. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Bis er kommt. Dann hören die Abendmahlsfeiern auf. Warum? Weil dann das Richtige kommt. Jedes Abendmahl ist ein kleiner Vorgeschmack auf das Fest, das uns erwartet. In den Evangelien steht, dass Jesus beim Abendmahl auch gesagt hat, Amen, das sage ich euch, ich werde nun keinen Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von neuem davon trinken werde. Das wird geschehen, wenn Gott sein Reich vollendet. Wenn Gott sein Reich vollendet hat. Letzte Woche haben wir eine Predigt zum Reich Gottes gehört. Das fängt hier an und irgendwann wird es vollendet werden. Und dann kommt alles in Ordnung und dann gibt es eine Riesenparty. Und wir sind eingeladen. Und wir sitzen mit Gott selbst am Tisch und es wird alles sein, wie es gut ist. Und es wird geben, was das Herz begehrt. Das Festessen ist ein Bild, das hat Jesus immer wieder verwendet, für wenn das Reich Gottes wirklich da ist. Es ist sogar ein Hochzeitsfest und wir sind die Braut. Der Wein ist in der Bibel immer wieder ein Symbol für die Fülle, für den Genuss, für den Überfluss. Ein Zeichen von der Zeit, wenn der Messias da ist und alles gut macht. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Das ist die Perspektive, auf die wir hinleben. Die Leuenberger Konkordie sagt dazu, in der Freude darüber, dass der Herr zu uns gekommen ist, warten wir auf seine Zukunft in Herrlichkeit. Also, erinnert euch, was Jesus für euch getan hat. Prüft euch, ob euer Leben dazu passt. Und freut euch auf das Beste, was noch kommt. Das Fest, zu dem wir eingeladen sind. Und Gott sein Reich vollendet. Amen.